Seid ganz herzlich willkommen heute am ersten Sonntag nach Epiphanias in unserer Hartensteiner Kirche. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir begrüßen uns immer mit der Jahreslosung. Ich möchte sie jetzt am Anfang des Jahres noch mal vorlesen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und wir begrüßen uns. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Es klappt doch schon ganz gut. Der Wochenspruch steht in Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Heute ist Predigtgottesdienst mit anschließendem Abendmahl. Gleichzeitig Kindergottesdienst und Kinderstunde. Und beim Lied Felsenfest und stark ist mein Gott, kommen die Kinder wieder nach vorn. Und nun segne uns Gott diesen Gottesdienst, dass er geschehe ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung.
Thank you. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Beten wir in der Stille zu Gott, der uns nahe kommt in seinem Sohn. Dass sie deine Kinder sind, und leite sie durch deinen Geist. Dir, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, sei Ehre in Ewigkeit.
Ich lese eine Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Worte der Heiligen Schrift.
felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod, trennt mich von Jesu Liebe, er ist Herr. Nichts in dieser Welt hält seine Liebe auf. Felsenfest ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Stark halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott.
Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder. Du hast die Kinder zu dir kommen lassen und hast sie gesegnet. Danke für die Kinder, die heute hier sind. Wir bitten dich, segne sie in Kinderstunde und Kindergottesdienst. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Eine gute Zeit wünschen wir euch.
Wenn Perspektiven für mein Leben fehlen, wenn ich nur noch die Schwierigkeiten sehe, wenn mich Enttäuschung und Versagen quälen, ich nur auf Hoffnung allen Kreisen gehe. Wenn Herz und Hände schwer und kalt geworden und was ich tue, Pflicht erfüllen bleibt, wenn die Verbindung zu Gott
Wir hören das Evangelium, es steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Jesus empfing im Wasser des Jordans durch Johannes die Taufe und stellt sich so an die Seite der Sünder. So haben wir es gerade eben im Evangelium für diesen Sonntag gehört. Wir sind mit Wasser auf den Namen von Jesus Christus getauft und haben so die erneuernde Kraft Gottes empfangen.
Gott hat uns Anteil gegeben am Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Er macht uns im Glauben gewiss, dass unsere Schuld vergeben ist und lässt uns getröstet und verwandelt in seinem Geist leben. So lasst uns den Bund, den Gott in der Taufe mit uns geschlossen hat, erneuern, indem wir den Glauben bekennen, den wir selbst oder unsere Eltern und Paten bei unserer Taufe bekannt haben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Heute gehe mal nicht ich auf die Kanzel, und die Kanzel kommt zu mir. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst jeder in der Stille für sich darum bitten, dass Gottes Wort uns erreicht. Für das, was du uns sagen willst und was es für uns bedeutet. Schenke, dass dein Wort Raum in uns findet, damit es unser Denken und Handeln bestimmen kann. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben den Abschnitt aus der Bibel, der heute der Predigt zugrunde liegt, gerade schon als Evangelium gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Manchmal sind wir in der Verlegenheit, jemanden vorstellen zu müssen. Und dann machen wir das meistens so mit einer kurzen Bemerkung: Das ist mein Chef, das ist mein Mann, das ist meine Frau, das ist meine Tante, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Das kann passieren, dass das in einer persönlichen Begegnung geschieht. Es kann auch von Weitem passieren. Guck mal da vorne, der hat da immer graue Haare gekriegt, das ist unser Pfarrer. Oder es kann auch passieren, wenn man Bilder von jemandem sieht, wenn man Fotos anguckt oder so und was gezeigt kriegt. Und manchmal ergänzen wir diese rein sachliche Information durch einen Zusatz. Und diese Zusätze, ja, durch manche erfährt man nicht viel Neues. Das ist meine Frau, die ich liebe. Das ist mein Mann, mit dem ich verheiratet bin. Solche Zusätze können aber auch Informationen enthalten, die eine Person in einem völlig anderen Licht zeigen. Das ist mein Chef, der mir vorige Woche gekündigt hat. Das ist meine Schwester, mit der ich seit 12 Jahren nicht geredet habe. Das ist meine Tochter, die in diesem Jahr Mutter wird. Das ist mein Sohn, der unheilbar krank ist. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt Gott über Jesus, nachdem Jesus getauft ist. Ist das nun eher eine Selbstverständlichkeit? Oder ist das ein Zusatz, der uns Jesus tatsächlich noch einmal in einem besonderen und anderen Licht sehen lässt? Bevor wir auf diese Stimme Gottes hören, hören wir erstmal auf die beiden anderen Stimmen, die in der Story von der Taufe von Jesus eine Rolle spielen. Da ist zunächst mal die Stimme von Johannes dem Täufer. Die kleine Versauswahl, die uns heute angeboten wird, in dieser kleinen Versauswahl sagt er nicht so viel. Das meiste hat er vorher schon gesagt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was für eine Ansage. Und da ist es kein Wunder, dass Johannes einigermaßen verblüfft ist, als eines Tages Jesus vor ihm steht und von ihm getauft werden will. Die Taufe von Johannes war ja ein Ausdruck für Buße, für Umkehr. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und die Menschen kamen. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Menschen bekennen ihre Sünden, sie kehren um von ihren falschen Wegen und sie drücken das aus, indem sie sich taufen lassen. Und nun steht Jesus vor ihm. Der von keiner Sünde wusste, wie es die Bibel über ihn sagt. Und er bittet um die Taufe zur Vergebung der Sünden. Kein Wunder, dass Johannes ein bisschen irritiert ist. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Jetzt hören wir die zweite Stimme in diesem kleinen Abschnitt. Wir hören zum ersten Mal im Matthäusevangelium die Stimme von Jesus. Bis dahin wurde über ihn etwas geschrieben, von seiner Geburt, vom Besuch der Sterndeuter, von der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr von dort. Auch die Bitte um die Taufe wird uns nicht wörtlich mitgeteilt. Vielleicht musste er auch gar nichts sagen. Vielleicht reichte es einfach, dass er in der Schlange der Taufwilligen vor Johannes stand. Aber jetzt sagt er was. Das ist das erste wörtliche Zitat von Jesus im Matthäusevangelium. Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Trotz des Widerspruchs, den Johannes empfindet und äußert, Jesus besteht auf seiner Taufe. Lass es jetzt zu. Wobei da eine kleine Einschränkung drin ist. Jetzt. Lass es jetzt zu. Jetzt ist es wichtig. Jetzt, in diesem Moment, an dieser Stelle seiner Sendung und seines Dienstes. Die Bedenken, die Johannes hat, sind sachlich völlig richtig. Aber sie sollen jetzt, in diesem Moment, an dieser Stelle keine Rolle spielen. Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Uns, sagt Jesus. Er spricht von einer gemeinsamen Aufgabe, die er und Johannes hat. Er und Johannes sind ein Team. Die gemeinsame Aufgabe ist, das Zeitalter des Messias einzuläuten. Wir bezeichnen Johannes gerne als den Vorläufer von Jesus. Wir feiern seinen Geburtstag genau ein halbes Jahr vor dem Geburtstag von Jesus, am 24. Juni. Und wir sehen hier, beide sind nicht nur verwandt miteinander, sondern sie wirken tatsächlich in verschiedenen Funktionen an einer Aufgabe. Dieses kleine Wörtchen uns, das macht es deutlich. Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wenn in der Bibel von Gerechtigkeit die Rede ist, dann geht es darum, dass der Wille Gottes erfüllt wird. Die Gerechten, das sind in der Bibel die, die den Willen Gottes tun. Die Umkehrbewegung, die die Predigt von Johannes in Gang gesetzt hatte, die entspricht dem Willen Gottes. Gott will, dass Menschen erkennen, dass sie nicht immer Gottes Willen tun. Dass sie von der Gerechtigkeit von Gott entfernt sind. Gott will, dass Menschen ihre Sünde erkennen und umkehren. Dass sie ihre Schuld bekennen und neu anfangen. Das ist Gottes Wille. Und Jesus sagt hier, lass uns das jetzt machen. Es entspricht dem Willen Gottes, er will es so. Dass Jesus sich von Johannes taufen lässt, bedeutet, Jesus schließt sich dieser Bußbewegung, die durch die Predigt von Johannes entstanden ist, an. Jesus gehorcht Gott, indem er sich taufen lässt, und der Täufer Johannes gehorcht Jesus, indem er ihn tauft. Jesus schließt sich mit den zur Umkehr bereiten Menschen zusammen, die sich von Johannes taufen lassen. Und das wird Jesus später immer wieder so machen. Er wird die Tischgemeinschaft mit Menschen pflegen, die andere als Sünder bezeichnet haben und mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Jesus wird keine Berührungsängste in dieser Richtung haben. Hier sehen wir zum ersten Mal, was sein Leben bestimmen wird und was ihn dann letzten Endes auch ans Kreuz bringen wird. Und worin seine engsten Begleiter dann eine alttestamentliche Verheißung erfüllt sahen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus steht nicht abseits, wenn Sünder umkehren. Er steht auch nicht über ihnen. Und er empört sich nicht über sie und zeigt nicht mit den Fingern auf sie. Er steht Seite an Seite mit ihnen in der Schlange an der Taufstelle von Johannes. Und das ist auch ein Hinweis darauf, wo unser Platz ist. Wenn wir Sünde bei Menschen in unserer Welt entdecken, ist nicht unsere Aufgabe, uns auf Abstand zu stellen und mit den Fingern dahin zu zeigen und zu sagen, guckt mal da, sondern es ist unser Platz, an der Seite der Sünder zu stehen. Und wenn wir in unserem eigenen Leben Sünde entdecken, dann können wir wissen, Jesus steht an unserer Seite. Er guckt nicht von Weitem und zeigt mit Fingern auf uns, er steht an unserer Seite. So wie er damals an der Seite der Menschen stand, die ihre Sünden erkannten und sich von Johannes taufen ließen. Die Stimme von Johannes, die Stimme von Jesus, die dritte Stimme, die wir in diesem kleinen Abschnitt hören, ist nun die Stimme von Gott. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zweimal steht hier siehe. Na, dann machen wir das doch. Diese Szene, die wir hier lesen, ist in unserem Kirchengebäude dargestellt, in diesem Fenster. Das ist oft so in evangelischen Kirchen, dass der Hinweis auf die Taufe und auf das Abendmahl den Altarraum einrahmt und bestimmt. Und da dieses Bild nicht von allen Plätzen gleich gut zu sehen ist, Zeigen wir das mal auf der Leinwand, da ist es schon. Da kann es dann vermutlich fast jeder sehen. Ich finde das immer interessant, auch diese Darstellung der Taufe. Es gibt ja viel Streit um die Taufe, wie man richtig tauft, wie viel Wasser man braucht und ob man untertaucht oder übergießt oder so. Ich finde das bemerkenswert, dass Jesus nicht untergetaucht wird. Du hast vorhin ja auch den Lesungstext mit einem ähnlichen Bild unterlegt, da war das auch so, da habe ich schon kurz überlegt, was unseres ist, aber es war ein anderes. Ne? Das ist hier auch so. Es wird auch nicht mit der Hand getauft, es gibt so eine kleine Taufschale, aus der das Wasser fließt. Das ist manchmal auch bis heute noch üblich. In der Corona-Zeit haben wir es wieder gemacht. Ich denke allerdings weniger, dass das einen historischen Anspruch hat, sondern mehr, dass es eine Rückspiegelung der eigenen Taufpraxis in die frühere Geschichte ist und dass die eigene Taufpraxis, die gängige Taufpraxis, so eine Darstellung geprägt hat. Aber wer weiß das schon so genau. Nach der Taufe von Jesus passieren jedenfalls drei Dinge. Das erste, der Himmel tut sich auf. Mit dieser Formulierung wird in der Bibel immer angezeigt, wenn der Vorhang zwischen unserer Welt und Gottes unsichtbarer Welt einmal gehoben wird, wenn der Vorhang zwischen Diesseits und Jenseits einmal gelüftet wird. Das Buch des Propheten Hesekiel beginnt mit den Worten: Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinungen Gottes. So beginnt das Buch und so beginnt auch der Dienst des Propheten Hesekiel. In der Apostelgeschichte im Kapitel 10 wird etwas von Petrus erzählt. Petrus sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf der Erde. Und dann ist da Verschiedenes drin in dem Tuch, die Vision geht noch weiter und das ist der Beginn einer der spektakulärsten Grenzüberschreitungen der noch jungen Kirche. Wir werden uns heute in zwei Wochen im Predigtext mit diesem Thema noch ein bisschen näher beschäftigen. Es geht um die Grenzüberschreitung, die gute Nachricht von Jesus, auch Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk sind, bekannt zu machen. Das heißt, wenn wir auf Hesekiel und Petrus nochmal gucken, dann wird deutlich, der Himmel tut sich auf und es entsteht eine Berufung, eine Beauftragung, entweder neu oder zu einem weiteren Schritt in der geistlichen Geschichte mit Gott. Der Himmel tut sich über Jesus auf, nachdem er Gott gehorchte und sich taufen ließ. Hier beginnt sein Dienst, hier tritt er öffentlich in Erscheinung. Der Himmel tut sich auf. Das Zweite, was nach der Taufe passiert, der Geist Gottes kommt auf ihn herab. Das ist hier in unserer bildlichen Darstellung auf diesem kleinen Detail zu sehen. Ne? Die Sakristei ging er noch. Kälteschock. Also man sieht über dem Kopf von Jesus und über dem Kopf von Johannes dem Täufer die Taube, die kleine Taube abgebildet. Die Taube war schon im Judentum ein Bild für den Geist Gottes. Dass der Geist Gottes auf Jesus herabkommt, auch das hat einen biblischen Anklang. Eine der Weissagungen, die wir rund um das Christfest immer mal angucken, ist die Weissagung aus Jesaja 11. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Messias, der Gesalbte, der Christus, ist vom Geist Gottes erfüllt. Taube war, wie gesagt, in der jüdischen Religion schon ein Bild für den Geist Gottes, ein Symbol dafür. Hier steht nicht, dass sich eine Taube auf die Schulter von Jesus gesetzt hätte, wie es in Verfilmungen gerne gezeigt wird. Es heißt, dass das Geschehen wie eine Taube ist, dass der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommt. Das erinnert an die Pfingstgeschichte, wo gesagt wird, wie ein Sturm, wie Feuer ist der Heilige Geist zu erfahren. Es heißt nicht, dass es dort gebrannt hat, es heißt nicht, dass dort Sturm war und das ganze Haus verwüstet hat, sondern es ist der Versuch, irgendwie zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann. Der Geist Gottes ist für uns nicht zu greifen, nicht zu fassen. Und man braucht irgendwelche Versuche, irgendwelche Bilder darzustellen, wie diese Erfahrung beschrieben werden kann, was dem am nächsten kommt. Der Vergleich mit der Taube hilft Jesus und auch Johannes, das, was hier passiert, als Begabung mit dem Heiligen Geist einzuordnen. Und dem Künstler, der das Fenster in unserer Kirche gestaltet hat, hilft die Taube darzustellen, was auch er nicht malen kann auf irgendeine andere Weise. Und uns fällt im Zusammenhang mit der Taube immer noch ein zweites Symbol ein, die Friedenstaube aus der Sintflutgeschichte. Und auch das kann man hier nochmal mit hinzuziehen. Paulus wird später im Römerbrief schreiben über den neuen Bund, der mit Jesus begonnen hat, dass er Frieden zwischen Gott und den Menschen bringt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt ja im Januar kein Bibelgespräch, das ist heute mit integriert. Es ist einfach so, dass so viele biblische Bezüge in diesen wenigen Worten sind und ich glaube, der Reichtum erschließt sich nur daraus, dass man die auch zur Kenntnis nimmt, auch wenn das schwer zu folgen ist, wenn man das nur hört, kann ich mir vorstellen. Offener Himmel, Heiliger Geist kommt wie eine Taube herab, Stimme aus dem Himmel, eine Stimme aus dem Himmel spricht. Das ist das Dritte, was nach der Taufe von Jesus passiert. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein Sohn, das ist eine der sachlichen Aussagen, so wie ich sie vorhin zitiert habe. Das beschreibt erstmal ein Verwandtschaftsverhältnis und überrascht uns nach dem Christfest, wenige Wochen nach dem Christfest, nicht so dolle. In einer Zeit, in der ziemlich darüber gestritten wurde, ob Jesus nicht doch, wie alles andere in der Welt, auch ein Geschöpf Gottes ist. Da hat das Glaubensbekenntnis von Nicäa das in wunderschönen Worten festgehalten. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das sagt natürlich etwas über Jesus, es sagt vor allem aber auch was über Gott. Der Gott, dem wir vertrauen, hat einen Sohn. Der Gott, dem wir vertrauen, der ist Vater. Wir können Gott nie mehr denken ohne dieses wichtige Detail. Das ist mein Sohn, den ich liebe. Das ist mein lieber Sohn, das ist mein Sohn, den ich liebe. Eltern lieben ihre Kinder, das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber es schwingt auch hier noch etwas anderes mit. Das erinnert an einen Satz, der an anderer Stelle in der Bibel steht, an einen Satz aus einer großen Geschichte im Alten Testament. Ein Satz, der einmal zu Abraham gesagt wurde. Abraham war sehr spät Vater geworden. Das war dramatisch, weil Abraham die Verheißung hatte, ein Stammvater eines großen Volkes zu werden. Und das ist ohne Kinder schlecht. Die ganze Verheißung, ein großes Volk zu werden, stand auf der Kippe. Und dann wurde Isaak geboren und dann wird zu Abraham der unglaubliche Satz gesagt. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Nimm deinen Sohn, den du lieb hast. Das ist mein lieber Sohn, mein Sohn, den ich lieb habe. Was die Stimme aus dem Himmel nach der Taufe von Jesus sagt, ist ein Echo auf diese alte Geschichte. Eine Geschichte, in der es darum geht, dass der geliebte Sohn geopfert wird. Paulus schreibt später an die Römer, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und ich glaube, dass Paulus das so schreiben konnte, weil er diesen Satz kannte, den die Stimme aus dem Himmel sagt. Dies ist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Denn in diese Richtung weist dann auch die dritte Formulierung, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben vorhin die alttestamentliche Lesung gehört aus dem Buch des Propheten Jesaja. Im Buch des Propheten Jesaja ist an mehreren Stellen von diesem Knecht Gottes die Rede, von dem auch im Kapitel 42, aus dem uns Adam vorhin gelesen hat, die Rede ist. Und dort wird deutlich, der Knecht Gottes, der wird nirgends namentlich benannt, hat die Theologie über Jahrhunderte beschäftigt, wer das sein kann. Und dieser Gottesknecht ist von Gott geliebt, er ist von Gott erwählt, er ist von Gott beauftragt. Diese Formulierung, an dem ich wohlgefallen habe, nimmt das auf. Und hier wird schon mal eine Richtung gezeigt, dass Jesus dieser Knecht Gottes ist. Der Evangelist Matthäus macht das dann im 12. Kapitel nochmal ganz ausführlich. Da zitiert er das nochmal richtig, was wir vorhin schon gehört haben, und stellt es in Zusammenhang mit Jesus. Da aber Jesus das erkannte, entwich er von dort, und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Völkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt. Und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Jesus ist der Knecht Gottes. Er wird den Leidensweg gehen. Darauf weist der Bezug auf Abraham hin, auf die Opfergeschichte, mein geliebter Sohn, und diese Parallele zu Jesaja 42, zum Knecht Gottes, an dem ich wohlgefallen habe. Und deshalb folgen im Kirchenjahr auf die Sonntage nach dem Erscheinungsfest, dem Epiphaniasfest, eben die Sonntage vor der Passionszeit. Einen letzten Zusammenhang will ich gerne noch erwähnen. Es gibt noch etwas über diese Schilderung der Taufe von Jesus festzuhalten. Wir sehen hier zum ersten Mal zusammen Jesus, der getauft wird, den Geist, der auf ihn herabkommt, und Gott, der über ihn und zu ihm spricht. Zum ersten Mal begegnet uns hier im Evangelium etwas, was in der Theologie später mit dem Kunstbegriff Dreieinigkeit beschrieben wurde: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Klingt so selbstverständlich, und doch ist da eine Menge drin, was uns über Jesus noch einmal Dinge sagt, die wir in dieser Fest, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Epiphaniaszeit hören sollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Komm, Heiliger Geist, setz die Hände.
Für die kommende Woche ist der Gemeinde noch Folgendes bekannt zu geben. Die wöchentlich wiederkehrenden Termine sind bitte den Schaukästen und der Internetseite zu entnehmen. Und in der folgenden Woche ist Allianzgebetswoche. Von Montag bis Freitag jeweils 19.30 Uhr. Und zwar findet das am Montag in der Kirche in Tierfeld statt, am Dienstag in der Elim in Hartenstein, am Mittwoch in der Kirche in Tschocken, am Donnerstag in der Kirche für dich in Tierfeld, am Freitag dann hier in Hartenstein in unserer Kirche. Näheres zu den einzelnen Abenden entnehmt bitte den Aushängen und den Schaukästen in der Internetseite. Dann hat mir der Erhard vor uns noch gesagt, dass draußen an den Ausgängen diese Magazine bereit liegen für die Allianzgebetswoche. Nehmt die bitte gern mit. Ich habe mir überlegt, das wäre auch was für jemand, der vielleicht nicht mitkommen kann. Dieses Magazin ist mit kleinen Andachten, mit Reflexionsfragen, Lob und Dank, Buße, Fürbitte und praktischen Ideen bestückt. Also macht bitte gern Gebrauch und nehmt euch die Magazine mit. Und ich habe jetzt noch was. Ach nee, das kommt da noch. Dann ist für nächste Woche noch die Allianz-Chorprobe. Die findet in der Elim statt am Dienstag um 18.30 Uhr. Die Jungschar trifft sich am Sonnabend um 13.30 Uhr. Und am nächsten Sonntag ist dann um 9.30 Uhr hier in der Hartensteiner Kirche der Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche mit anschließendem Kirchenkaffee. Der Kindergottesdienst für die Schulkinder findet zur gleichen Zeit, also 9.30 Uhr, in der Elim-Gemeinde statt. Die Kinder können ab 9 Uhr dort abgegeben werden. Und die Kinderstundenkinder, die kleineren, die treffen sich dann im unteren Gemeinderaum hier im Pfarrhaus in Hartenstein. Wer für das Kirchencafé noch einen Kuchen backen möchte, der kann sich gerne draußen in den Listen, also an den Ausgängen liegen Listen bereit, noch mit eintragen. Dann habe ich ja noch eine Einladung für Kindermusiktage in Aue-Lösnitz. Und zwar am 9. bis 13. Februar diesen Jahres finden die statt. Die Kantoren Detlef Küttler und Martin Seidel aus Aue und Lösnitz laden herzlich ein zu den Kindermusiktagen nach Aue in der ersten Ferienwoche. Vom 9. bis 13. Februar wird ein Musical eingeübt, das am 15. Februar und am 29. März aufgeführt wird. Kinder ab 6 Jahren können sich bis 30. Januar anmelden. Weitere Informationen dazu findet man auf den Flyern am Haupteingang und an der Infotafel. Also auch diese Flyer, wenn ihr Kinder in dem Alter habt, nehmt es einfach mit und vielleicht besteht ja die Lust, da mitzumachen. Ist bestimmt eine tolle Sache. Ich kenne selber die beiden Kantoren, die sind alle ganz toll und machen mit den Kindern so richtig schöne Dinge. So, dann geht's ja weiter. Unsere Weihnachtssammlung geht in diesem Jahr an den Verein Perspektiven für Familien, Haus Kinderland in Chemnitz. Einen Brief mit näheren Einzelheiten über die Arbeit des Vereins findet ihr an unserer Infotafel. An den Ausgängen können auch Gebetsbriefe und Flyer vom Kinderhaus Kinderland mitgenommen werden. Bitte gebt die Spenden im beschrifteten Umschlag zur Kollekte. Umschläge liegen ebenfalls an den Ausgängen bereit. Die Sammlung wird am 1. Februar abgeschlossen. Dann habe ich hier noch was von der Eva Sachse. Ist ja Eva da?
Ich bin da.
Nicht da, okay.
Ja, ich bin da.
Ach, du bist da. Ich habe dich nicht gesehen.
Bitte schön.
Hallo ihr Lieben. Der Büchertisch ist wieder neu bestickt. Und dieses Jahr ist Ostern und Konfirmation relativ zeitig. Wir haben schon Kleinigkeiten dafür. Wir haben noch ein paar Sachen für Jahreslosung und ja, einfach so Lesenswertes. Eine Losung soll ich noch sagen, ist übrig geblieben. Wer da noch Interesse hat, die darf einfach gerne mitgenommen werden. Also kommt wieder herzlich gern vorbei und vergesst nicht, alles ist zeitig.
Danke dir. So, dann kommen wir noch zur Kollekte vom letzten Sonntag. Die betrug für die eigene Gemeinde 383,20 Euro und für die Weihnachtssammlung bis jetzt 595 Euro. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird im Gottesdienst und am Ausgang eingesammelt. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben schenkst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, gib, dass dieses Geld hilft, Menschen eilt dahin und mit ihr unser Leben. So bitte ich dich, bleibe bei mir und vergib mir alles, womit ich in dieser Woche deine Liebe gekränkt habe. Sei mir gnädig um Jesu Christi willen. Und da die Werkstatt meines Lebens in der vergangenen Woche in Unordnung geraten ist, so hilf mir jetzt aufräumen und mit deiner Hilfe alles wieder in Ordnung bringen. Mache mein ganzes Leben zu einer Rüstzeit auf den ewigen Ruhetag bei dir. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen, als ein berufener Diener des Wortes die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir denken in diesem Gottesdienst an unser Gemeindeglied Jutta Leupold, geborene Weiß. Sie starb im Alter von 96 Jahren. Wir haben sie zur letzten Ruhestätte in dieser vergänglichen Welt geleitet und dabei auf ein Wort aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11 gehört. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir denken an unser Gemeindeglied Anneliese Landgraf, geborene Jung. Sie starb im Alter von 89 Jahren. Wir haben auch sie zur letzten Ruhestätte in dieser vergänglichen Welt geleitet und dabei auf ihren Konfirmationsspruch gehört. Psalm 90, Vers 1. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. In der Fürbitte nennen wir ihren Namen vor Gott und beten für ihre Angehörigen. Lasst uns beten für uns selbst und für Menschen, die unser Gebet brauchen. Jesus Christus, du Gottes Sohn und Menschenkind, du heilst und Wunden schließen sich. Du kommst und es wird hell. Du bist da und es wird Frieden. Du tröstest und wir leben auf. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich. Für die Opfer der Feuerkatastrophe im Wallis. Dein Licht vertreibe die Schatten der Trauer um die vielen toten jungen Menschen. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Enttäuschten und Verzweifelten, die das neue Jahr mutlos und müde begonnen haben. Du heilst und Wunden schließen sich. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen für dich, für unser Zusammenleben. Dein Licht vertreibt die Schatten der Selbstbezogenheit. Wir danken dir für Gemeinschaftssinn. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Obdachlosen und die Opfer der Kälte, für alle, die auf der Flucht sind und für die, die in Angst vor Abschiebung und Verfolgung leben. Du kommst und es wird hell. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf deinen Frieden. Dein Licht vertreibt die Schatten der Gewalt. Wir fürchten die Gier der Machthaber. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Menschen in der Ukraine, in Venezuela, in Israel und Gaza, im Sudan. Für alle, die inmitten der Kriege zu überleben versuchen. Du kommst und es wird Frieden. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf deinen Trost. Dein Licht vertreibt die Schatten der Angst. Zu dir kommen wir und bitten für alle, die um Jutta Leupold und Anneliese Landgraf trauern. Tröste sie durch das Vertrauen darauf, dass der Tod dich nicht festhalten konnte. Und hilf uns allen daran zu denken, dass wir einmal sterben müssen, damit wir klug werden und uns in diesem Leben auf das ausrichten, was in deiner Ewigkeit Bestand hat. Deine Liebe verwandelt die Welt. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für deine Kirche in aller Welt, für unsere Gemeinde und die Gemeinden in unserer Nachbarschaft. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für unsere Kinder, für alle, die zu uns gehören und für alle, um die wir uns sorgen.
Jesus Christus, du Gottes Sohn und Menschenkind, du tröstest und wir leben auf. Dir vertrauen wir, heute und morgen und alle Tage. Mit deinen Worten beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.